Der heutige Predigttext steht in 1. Mose 18. Ich lese aus der Einheitsübersetzung die Verse 1 bis 15. Gott zu Gast bei Abraham. Der Herr erschien Abraham bei den Eichen von Mamre. Abraham saß zur Zeit der Mittagshitze am Zelteingang. Er blickte auf und sah drei Männer vor sich stehen. Als er sie sah, lief er ihnen vom Zelteingang aus entgegen, warf sich zur Erde nieder und sagte: Mein Herr, wenn ich dein Wohlgefallen gefunden habe, geh doch an deinem Knecht nicht vorbei. Man wird etwas Wasser holen, dann könnt ihr euch die Füße waschen und euch unter dem Baum ausruhen. Ich will ein bisschen Brot holen und ihr könnt dann nach einer kleinen Stärkung weitergehen. Denn deshalb seid ihr doch bei eurem Knecht vorbeigekommen. Sie erwiderten: Tu, wie du gesagt hast. Da lief Abraham eiligst ins Zelt zu Sarah und rief: Schnell, drei Seher feines Mehl, rühre es an und backe Brotfladen. Er lief weiter zum Vieh, nahm ein zartes, prächtiges Kalb und übergab es dem Jungknecht, der es schnell zubereitete. Dann nahm Abraham Butter, Milch und das Kalb, das er hatte zubereiten lassen, und setzte es ihnen vor. Er wartete ihnen unter dem Baum auf, während sie aßen. Sie fragten ihn: Wo ist deine Frau Sarah? Dort im Zelt, sagte er. Da sprach der Herr: In einem Jahr werde ich wiederkommen zu dir. Dann wird deine Frau Sarah einen Sohn haben. Sarah hörte am Zelteingang hinter seinem Rücken zu. Abraham und Sarah waren schon alt. Sie waren in die Jahre gekommen. Sarah erging es längst nicht mehr, wie es Frauen zu ergehen pflegte. Sarah lachte daher still in sich hinein und dachte: Ich bin doch schon alt und verbraucht und soll noch das Glück der Liebe erfahren? Auch ist mein Herr doch schon ein alter Mann. Da sprach der Herr zu Abraham: Warum lacht Sarah und sagt, soll ich wirklich noch Kinder bekommen, obwohl ich schon so alt bin? Ist beim Herrn etwas unmöglich? Nächstes Jahr um diese Zeit werde ich wieder zu dir kommen und dann wird Sarah einen Sohn haben. Sarah leugnete: Ich habe nicht gelacht. Sie hatte nämlich Angst. Er aber sagte: Doch, du hast gelacht.
Guten Morgen auch von mir. Schön, dass wir miteinander noch einmal Gottesdienst feiern dürfen. Und wir können uns von Glück schätzen, dass wir überhaupt heute an diesem Sonntag über dieses Thema Überraschung miteinander nachdenken können. Denn beinahe wäre das Gefühl Überraschung überhaupt nicht als Gefühl definiert worden. Emotionsforscher, die sind sich nämlich gar nicht einig, ob die Überraschung überhaupt ein Gefühl ist. Die einen sagen, Überraschung ist eine sogenannte Basisemotion. Das ist der evolutionspsychologische Ansatz von Ekman. Und dahinter stehen diese sechs Basisinformationen. Und diese Schule geht davon aus, dass diese Gefühle wie Trauer, Angst, Überraschung, Wut zu unserer Entwicklung gehören, weil diese Gefühle uns überleben gelernt haben. Andere sagen, Überraschung ist ja gar kein Gefühl als solches, weil es nicht als Gefühl empfunden wird. Es ist völlig neutral mit Überraschung. Mit Überraschung bezeichnen wir das Erleben mit Überraschung bezeichnen wir das Erleben von Situationen, die wir gar nicht vorhergesehen haben. Zum Beispiel Begegnungen, zum Beispiel Worte von anderen, zum Beispiel Geschenke, so wie eben mit der Schokolade. Und dann sind wir überrascht. Also etwas kommt von außen und überrascht uns. Und dieses Gefühl, dieses Überraschungsgefühl hält ja gar nicht so lange an. Vielleicht 2, 3 Sekunden, so meinen die Forscher. Und dann ist Überraschung auch schon wieder weg. Nur was dann passiert, ist ein Nachfolgegefühl. Also Überraschung ist sozusagen ein Vorgefühl, halt Wertzeit nur ganz kurz. Und dann geht es irgendwie weiter. Entweder Freude oder Trauer oder Wut. Und es kann auch zu körperlichen Reaktionen kommen, wenn man überrascht ist. Wenn ihr mal hier hinten die Bilder gesehen habt, die Leute, die überrascht geguckt haben, die ziehen dann manchmal so die Augenbrauen hoch. Ich bin überrascht. Oder andere fangen an, da hinten kribbelt es so ein bisschen im Nacken, ne, wenn man überrascht ist. Oder so ein Lachen auf einmal oder so ein Zucken, vielleicht auch Kopfschütteln. Also Überraschung als Vorgefühl und dann geht es irgendwie mit einem anderen Gefühl weiter und körperliche Reaktionen gehören auch dazu. Ich finde, wir haben das letzten Sonntag alle miteinander hier im Gottesdienst erlebt. Erinnert ihr euch noch? Da war hier der Chor. Und ich habe dann am Ende des Gottesdienstes dieses wunderbare Lied, diesen alten christlichen Gassenhauer von Cyriakus Schneegass hier vorne an der Wand gesehen. In dir ist Freude aus dem Jahr 1598. Und ich dachte, naja, ein älteres Lied ist ja auch mal ganz gut. Aber nee, so wie der Chor das letztes Mal hier gesungen hat, das war ja so modern und so fetzig. Also ich war echt überrascht, muss ich sagen. Ging es euch auch so? Also ich war überrascht und dann stellte sich nach dieser kurzen Zeit ein weiteres Gefühl ein, nämlich in mir interessierte Freude daran, wie es jetzt weitergeht. Interessanterweise habe ich hinterher beim Mittagessen mit der einen und dem anderen gesprochen, die waren auch überrascht, aber das Folgegefühl war Ärger. Ärger darüber, dass man so ein schönes Lied so verhunzen kann. Darüber war ich natürlich wieder überrascht, weil ich dachte, wie kann man so empfinden? Ne, aber ja, jeder nach seiner Fasson. Also ihr merkt, Überraschung ist alltäglich. Überraschung passiert immer mal wieder. Neulich habe ich, als ich mich vorbereitet habe, im Internet einen Satz gelesen, den muss ich euch vorlesen, den darf ich euch nicht vorenthalten. Der heißt nämlich, der potenzielle Überraschungswert eines Ereignisses oder einer Nachricht kann kontextfrei mit Hilfe der Informationsgehaltes ausgedrückt werden, der umgekehrt proportional der Eintreffwahrscheinlichkeit ist. Also ich muss ja auch zweimal lesen, auf gut Deutsch heißt das, je weniger du etwas erwartest, desto stärker haut es dich aus den Socken, wenn es dann doch passiert. Ja, also wenn man überhaupt nicht dran denkt und es dann doch kommt, dann ist man völlig perplex. Diese großen Überraschungen, die man so im Leben erlebt, kommen ja auch selten. Gibt es aber auch die kleinen Überraschungen. Zum Beispiel Zeitung. Da las ich neulich im Sportteil, dass der erste FC Heidenheim hat im Pokalachtelfinale für eine dicke Überraschung gesorgt und Bayer Leverkusen bezwungen. Fette Überraschung in Heidenheim, wobei ich so den Eindruck hatte, ist das wirklich eine Überraschung. So ein echter Heidenheim-Fan, der würde sagen, das hat jetzt nichts mit Überraschung zu tun, sondern mit Können. Was man vom HSV ja im Moment nicht so sagen kann. Ich glaube, das ist alles Glück, ne, beim HSV, aber ich bin ja auch Dortmund-Fan. Von daher bin ich mal gespannt, was morgen in Dortmund passiert. Oder ich habe hier gelesen bei der Filmserie Bauer sucht Frau. Wer schaut Bauer sucht? Könnt ihr mal eben... Keiner? Bauer sucht Frau? Ich verpasse die Sendung regelmäßig. Also ich habe mir immer vorgenommen, heute guckst du mal Bauer sucht Frau. Irgendwas kommt da immer dazwischen. Auf jeden Fall diese Inka Bause, die das dort moderiert, die verspricht weitere Partnerüberraschungen. Und da dachte ich, Bauer sucht Frau, neue weitere Partnerüberraschungen, was können das für Partner sein? Also wenn ihr doch nächste Woche mal Bauer sucht Frau guckt, ruft mich an, ich würde mich schon interessieren, was das für Partner sind bei Bauer sucht Frau. Oder aus dem Politikteil, da muss ich sagen, überrascht mich eigentlich gar nichts mehr. Ne? Wenn ich so Politik lese, das Schlimme ist, dass man sich so an den Blödsinn ja auch gewöhnt hat, ne? Besonders von dem einen aus Amerika. Also mich würde wirklich überraschen, wenn Mr. Trump ans Mikrofon gehen würde und sagen, Leute, diese Nacht hat Gott zu mir gesprochen und er hat mir unmissverständlich klar gemacht, dass es so nicht weitergehen kann. Aus diesem Grunde trete ich jetzt ab sofort von allen meinen Ämtern zurück. Das würde mich überraschen. Aber ich glaube nicht, dass das passiert. Aber das würde mich wirklich überraschen. Dann habe ich noch gelesen, ab jetzt gibt es im Himmel eine neue Kleiderordnung. Wer von euch liest Bild-Zeitung? Auch keiner. Ja, Micky, einer, super. Ihr guckt weder Bauer sucht Frau, noch lest ihr die Bild-Zeitung. Normal ist das nicht, ne? Also in der Bild-Zeitung stand jetzt, im Himmel gibt es eine neue Kleiderordnung, weil Karl Lagerfeld alle jetzt mit Chanel einkleidet. Ist ja auch eine sehr figurbetonte Mode, ne? Chanel, von daher abnehmen jetzt schon, damit ihr später reinpasst. Da war ich auch überrascht, ne, dass es im Himmel eine neue Kleiderordnung gibt. Und bei der Abteilung Religion in der Zeitung las ich vom Papst Franziskus, er ermunterte die Christen vor dem letzten Weihnachtsfest, sich von Weihnachten überraschen zu lassen. Und all das, also ich kenne ihn ja nicht persönlich, aber das, was ich von ihm so gelesen habe, dachte ich, da meint er bestimmt jetzt nicht die Geschenke, sondern der meint das inhaltlich. Ja, so wie ich den Papst Franziskus da so erlebe, was ich so von dem höre, der meint das ernst, dass wir uns von Weihnachten, von der Botschaft neu überraschen lassen sollten. Und da frage ich mich doch, geht das überhaupt noch heute? Will ich mich von Gott überraschen lassen? Kann er das noch bei mir schaffen überhaupt? Bin ich noch offen für Überraschungen des Glaubens? Mitunter glauben wir doch gar nichts selber nicht mehr, was wir früher mal mit Glauben bezeichnet haben. Tun wir nur mal so einen ganz kleinen Moment so, dass wir gar nicht so einen Zugang zum christlichen Glauben haben. Tun wir bitte mal jetzt 2-3 Minuten so, als wenn wir das gar nicht kennen würden. Wenn man so darüber nachdenkt, dann ist es doch eigenartig, dass normale und intelligente Leute an scheinbar etwas Unsinniges glauben, wie die christliche Religion. Das gehört eher so in die Kategorie griechische Mythologie und Märchen, wenn man so darüber nachdenkt. Wenn jemand heute an Geschichten von Göttern glaubte, die sich in Schwäne verwandeln, um Sterbliche zu verführen, oder an Prinzessinnen, die Frösche küssen und damit zu Traumprinzen werden, dann würden wir doch alle sagen, der ist verrückt. Und dann gibt es Christen, die glauben daran, dass vor 2000 Jahren ein gekreuzigter Jude von sich sagt, er ist Gottes Sohn, obwohl sich das bis heute nicht beweisen lässt. Ist eigentlich verrückt, ne, was man so glaubt in der Kirche. Und wenn diese Menschen dann in die Kirche gehen und sprechen das Glaubensbekenntnis, das Lied, was wir eben ja auch so inbrünstig gesungen haben hier vorne jetzt in den 4 Sonntagen, dann müsste man sagen, jeder Satz, der da steht, ist eine Beleidigung des Verstandes. Jeder Satz aus diesem Glaubensbekenntnis. Da steht, sie glauben an einen Gott, der mit einer sterblichen Frau Kinder zeugt. Sie glauben, Sünden werden an einem Gott verübt, der dann selbst diese Sünden büßt. Sie glauben an Gebete und Wundereingriffe, Furcht vor einem Jenseits, zu welchem der Tod die Pforte ist, und an die Gemeinschaft der Heiligen, Auferstehung der Toten, das ewige Leben. Normalerweise würde man sagen, aha, okay, dann rufe ich mal den Notarzt. Was glauben wir? Glauben wir das? Ich bin der tiefen Überzeugung, wenn wir heute über das Thema Überraschung nachdenken und kann Gott uns noch und soll er uns noch überraschen, dann steht am Anfang diese ganz elementare existenzielle Frage. Was glaube ich wirklich? Was glaube ich wirklich in meinem Herzen? Der französische Star-Autor Emmanuel Carrère schreibt in seinem Buch Das Reich Gottes, empfehlenswert, müsst ihr lesen, davon, dass es 2 Arten von Gläubigen gibt. Die einen glauben, weil es einfach zum Erbe gehört, weil es diese guten Bräuche gibt, weil es diese lange Tradition gibt innerhalb der christlichen Kirche. Die Gottesdienste, die Rituale, die wir dort feiern, Johann Sebastian Bach, alles, was damit zusammenhängt. Und er sagt, die anderen glauben wirklich. Die glauben das wirklich. Die glauben wirklich, dass dieser Jude Jesus vor 2000 Jahren von einer Jungfrau geboren wurde, 3 Tage nach der Kreuzigung auferstand, wiederkommen wird, um zu richten die Lebenden und die Toten. Das glauben sie wirklich. Also wenn wir uns heute mit dieser Frage beschäftigen, darf Gott mich noch überraschen in meinem Leben? Da müssen wir über Gott nachdenken, wer er für mich ist. Und in diesem Bibeltext, den Dagmara eben gelesen hat, aus dem ersten Buch Mose 18, da wird das so wunderbar deutlich, finde ich. Es ist ein Überraschungstext. Ich möchte uns 5 Überraschungen vorstellen, die in diesem Text versteckt sind. Und darüber reden, wie Gott sich hier zeigt. Abraham und Sarah. Die ganze Geschichte spielt in einem Eichenwäldchen in Mamre in der Nähe von Hebron im alten Palästina. Und Abraham und Sarah sind in die Jahre gekommen, Senioren, und haben sich an die Runzeln gewöhnt. Ich finde, das ist die erste erstaunliche Parallele zu unseren beiden Gemeinden, nicht? Wir sind ja auch nicht mehr die Jüngsten. Also weder die Christuskirche hier in Altona noch die Johann-Gerd-Onken-Kirche. Wir sind die ältesten Gemeinden. Senioren, müsste man so sagen. Abraham sitzt, so heißt es im Text, in der heißen Sonne am Mittag, Hainun, vor seinem Zelt und döst. Ich kann mir vorstellen, dass so ein wenig sein Kopf immer runtergeht und dann blinzelt er mal und er genießt das da im Schatten, so stelle ich es mir vor. Und dann sieht er plötzlich diese 3 Leute, die auf ihn zukommen. Und ich dachte, wenn das jetzt eine Western-Geschichte wäre, dann würde man jetzt im Hintergrund so eine einsame Mundharmonika hören. Und Abraham würde mit tiefer Stimme zu Sarah sagen, Sarah, hol die Flinte, da kommen Fremde. Ja, und wenn das in einem deutschen Heimatfilm spielen würde, diese Geschichte, würde Abraham jetzt sicherlich den dicken Eichenriegel vor die Tür schieben. Und wenn es so ein Action-Thriller wäre, dann würde Abraham wortlos den Zünder drücken und die im Boden versteckten Granaten hochjagen. Aber nichts dergleichen in diesem Text. Ist die erste Überraschung. Da steht extra, er geht hin, verbeugt sich. Und es ist im Hebräischen gar nicht so deutlich, ob er jetzt sagt, mein Herr oder meine Herren, ist auch egal. Er verbeugt sich und lädt sie ein, kommt ein wenig Wasser, ein wenig Brot. Und dann läuft er und sagt, Sarah, schnell, da sind Gäste gekommen, bitte hole 3 Seher Mehl. Jetzt muss man wissen, dass diese Maßeinheit Seher in Litern ausgedrückt 27 Liter Mehl sind. Musste extra meine Frau fragen, mit dem Gedanken, was kann man aus 27 Liter Mehl machen? Und sie sagte, relativ viel. Also, da sind ja nur 3 Leute gekommen. Und dann geht es ja noch weiter. Er läuft und holt und das Kalb wird geschlachtet und dann wird noch Milch serviert. Kommt, setzt euch in den Schatten. Esst etwas. Nehmen wir gerne an, sagen sie. Ich empfinde, dass ihr als Christuskirche uns gegenüber so gehandelt habt. Ihr wusstet ja auch nicht, was da auf euch zukommt, ne? Wenn diese Leute aus der Onkenkirche kommen zu euch 4 Wochen lang und hier das Gebäude belagern, da wusstet ihr ja auch noch nicht, was passiert da so mit uns. Und ich finde das so fantastisch, dass ihr so gastfreundlich seid, wirklich. Und das merken wir heute nach dem Gottesdienst, denn dann wird gegrillt und das macht ihr. Und als ich so die letzten Sonntage hier gegessen habe unten, dann habe ich gemerkt, wie viel Arbeit ja doch auch damit verbunden ist. Eure Gastfreundschaft hat mich persönlich beeindruckt. Vielen Dank. Das möchte ich mal sagen an dieser Stelle. Die 2. Überraschung, die ich in diesem Text finde, ja, da muss man, vielen Dank. Die 2. Überraschung in diesem Text lautet, wenn er kommt, wenn Gott kommt, dann kommt er unangemeldet. Also in dem Text wird deutlich, dass diese 3 Menschen, die mit Abraham sprechen, Gott sind. Aber die haben sich ja nicht vorgestellt, die haben auch vorher nicht angerufen, so nach dem Motto, Abraham, wir kommen mal morgen vorbei, mach schon mal das Kalb fertig, sondern die waren einfach da. Keine Vorwarnung, plötzlich, überraschend. Abraham hat keine Chance, das Zelt aufzuräumen, den Boden zu fegen oder den Tisch zu decken. Du hast keine Chance, dich vorzubereiten, heißt es doch auf gut Deutsch, wenn Gott in dein Leben kommt. Ich finde das interessant. Es gibt in der Bibel viele Geschichten, die davon reden, dass Gott einfach so kommt. im Alltag. Da weht plötzlich ein laues Lüftchen und alttestamentliche Propheten entdecken in diesem lauen Lüftchen Gott. Da brennt plötzlich der Dornbusch und Gott war bei Mose. Da wird es ganz normal Nacht bei den Hirten, so wie immer. Und plötzlich sind die Engel da. Da gehen zwei ganz enttäuscht von dem Ort ihrer Enttäuschung von Golgatha nach Hause. Sie wollen nach Emmaus und plötzlich ist jemand dabei. Da lädt mich Stefan Heuer zum Essen ein in einem veganen Burgerladen, wo ich dachte, wo schleppt der mich jetzt hin? Also Burger, das ist für mich Grundlage, ganz viel Ketchup, Fleisch. Käse, Schinken, Zwiebeln, Fleisch. Nochmal ein bisschen Salatblatt und nochmal so ein Käse, nochmal Fleisch und Deckel obendrauf. Das ist für mich Burger. Aber der geht mit mir in einen veganen Burgerladen und überraschenderweise, es schmeckte richtig gut. Und dann haben wir diese Idee gehabt, plötzlich war diese Idee da, was wäre, wenn wir einen Monat lang mit unseren Gemeinden mal etwas zusammentun. Und wir beide hatten das Gefühl, in dieser Idee ist Gott. Die dritte Überraschung in diesem Text ist, wenn Gott kommt, dann kommt er verkleidet. Da sind nun die drei Männer in der Geschichte oder nur einer. Es sind Boten auf jeden Fall. Es macht im Text nicht so, ist nicht so ganz klar, ob es jetzt drei oder einer ist. Auf jeden Fall, Gott kommt verkleidet. Der Regenbogen bei Noah, der brennende Dornbusch bei Gott, die Engel bei Maria, der Traum bei Josef, der Stern bei den Magiern, alles Verkleidungen Gottes. Und da denke ich an einen wunderbaren Satz von Mutter Teresa, die irgendwann mal ihren Schülerinnen gesagt haben soll, Leute, heute gehen wir wieder auf die Straßen von Kalkutta und suchen Jesus und wir wollen mal sehen, wie er sich heute verkleidet hat. Ist das nicht ein wunderbarer Satz? Wir wollen Jesus suchen und wollen mal gucken, wie er sich heute verkleidet hat. Wahnsinn. Heißt doch, Gott lässt sich nicht festlegen auf unsere Ideen und Denkmuster, hält sich offen und hält damit mich und dich offen. Heißt auf gut Deutsch, je konkreter wir darüber nachdenken, dass es nicht die eine richtige Gottesdienstform gibt. Entweder so oder so. Gott lässt sich nicht festlegen. Und ich finde das klasse, dass es uns gelungen ist, sowohl die Orgel in Einsatz zu bringen, das Klavier, den Chor, die Band, Solisten und dass ein großes Miteinander entstanden ist. Gott kommt, wenn er kommt, verkleidet. Die vierte Überraschung, die ich in diesem Text finde, wenn Gott kommt, dann hat das immer was mit der Zukunft zu tun. Zurück zu diesem Text. Diese drei sind jetzt satt, sie haben gut gegessen, relativ viel Kuchen mussten sie da essen, also 27 Liter wurde da verbacken. Und dann schießen sie so mit einem Thema plötzlich den Abraham an, wo ich denke, so sensibel ist das ja nun auch nicht gewesen. Plötzlich kommt die Frage, Abraham, was macht eigentlich eure Familienplanung? Und das ist so ein ganz bitteres Thema bei Sarah und bei Abraham. Gott hat sie ziehen lassen und sie haben mit ihm viel erlebt. Aber ganz am Anfang, als sie losgezogen sind, da haben sie eine Verheißung bekommen, nämlich ihr sollt ganz viel Land bekommen und ganz viele Kinder. Und jetzt sind die Jahre vergangen. Abraham ist weit über 70 und Sarah auch zu diesem Zeitpunkt. Keine eigenen Kinder. Es lag an Sarah, das wussten sie. Abraham, der hatte damals von seiner Sarah gehört, du, da ist eine Magd, schlaf mit ihr, zeuge mit ihr ein Kind. Und wenn sie ein Kind hat, dann soll es auch mein Kind sein. Und so zeugte Abraham mit Hagar Ismael, der um diese Zeit etwa 13 Jahre alt gewesen sein muss. Und Sarah und Hagar, so stelle ich es mir vor, das war jetzt nicht so ein Dreampärchen. Die haben sich gestritten, so heißt es im Alten Testament, die konnten nicht miteinander. Hagar, die Magd, war schon oft geflohen, kam dann wieder, dann wird sie wieder vertrieben. Frauen im Stress miteinander, Kinderlosigkeit, das war das große Problem der beiden Alten. Und sie konnten kaum glauben noch, dass diese Verheißung, die sie ganz am Anfang bekommen hatten, sich irgendwann doch erfüllen sollte. Da steht im Text: Heute in einem Jahr werde ich wiederkommen und dann werdet ihr einen Sohn haben. Und was macht Sarah? Der Sitte wegen darf sie gar nicht an diesem Gespräch da ums Feuer, mittlerweile ist es Nacht geworden, teilnehmen. Die Frau hat nichts zu suchen dann, wenn Herrenbesuch kommt. Deshalb steht sie abseits im Zelt und hört. Und Sarah lacht. Merken wir? Überraschung bei Sarah, Folgereaktion, Lachen. Aber kein freudiges Lachen, das war ein bitteres, in sich verbittertes Lachen. Ha, ha, wie witzig. Soll ich noch mit meinem hohen Alter die Liebe spüren? Ich habe mich an die Runzeln gewöhnt, bei mir und bei meinem Alten auch. Da ist nichts mehr mit prickelnder Erotik. Das ist rum. Sarah hätte vielleicht eher geglaubt, wenn der Mann gesagt hätte, stell ein Körbchen vor die Zelttür und morgen liegt ein Kind drin. Das hätte sie vielleicht eher geglaubt, als dass sie selber in einem Jahr ein eigenes Kind bekommen sollte. Ich habe darüber nachgedacht, was ist mit der Sarah? Was passiert hier? Was macht sie falsch? Kann man überhaupt davon reden, dass sie etwas falsch macht? Aber ich habe den Eindruck, dass Sarah diese Aussage, die sie bekommt, daran misst, ob sie das Zeug dazu hat. Und oftmals entdecke ich das bei mir und bei uns auch. Wenn Gott uns etwas sagt, dann messen wir es oftmals daran, ob wir uns das zutrauen. Wir messen es daran, ob unsere Kräfte reichen. Da ist zum Beispiel diese Geschichte mit den 5 Broten und 2 Fischen. Unmöglich, denken die Jünger, was hat Jesus jetzt schon wieder? 5000 Leute, es waren ja nur Männer, da kommen noch die Frauen und die Kinder dabei, sagen wir mal 8000, 5 Brote und 2 Fische, das reicht doch nie. Und Jesus sagt, geht, teilt aus. Und im Vollzug der Handlung reicht es. Ich denke, hier wird deutlich, dass wir diese Frage stellen, traue ich mir das zu? Das ist Sarahs Ding, so denkt sie. Eigentlich müsste man andersrum sagen, Sarah, traust du mir das zu? Und deshalb nochmal die Frage, was glaube ich wirklich, wenn ich an Gott denke? Traue ich ihm alles zu? Wirklich? Ich halte das für wichtig, wenn wir über dieses Thema Überraschung nachdenken. Immerhin, so habe ich gedacht, nehmen wir nur mal an, dieser Text würde uns heute etwas zu sagen haben. Nehmen wir nur mal an, dieser Text, dieser alttestamentliche Text würde auch für unsere beiden Gemeinden Bedeutung haben. Wir haben ja Übung darin, Kinder zu kriegen, nicht? Wir haben Gemeinden gegründet und nicht zu wenige. Eure Gemeinde und unsere Gemeinde auch. Aber das ist ein bisschen her. Sind da aus der Übung gekommen. Aber nehmen wir mal an, Gott würde tatsächlich, vielleicht heute in diesem Gottesdienst oder irgendwann später, zu der Christuskirche in Altona sagen und zu der Onkengemeinde am Grindel, ihr werdet Kinder bekommen. Dauert nicht mehr lange, dann wird er in euch etwas heranreifen. Dann kommt nochmal ein neuer Flow rein. Dann werdet ihr nochmal sehen, dass ihr es noch drauf habt. Nehmen wir nur mal an, das würde Gott sagen. Die Frage ist, trauen wir Gott das zu, dass er so mit uns redet? Oder überlegen wir eher, was wir nicht können? Die 5. Überraschung. In diesem Text heißt es, für Gott ist nichts unmöglich. Das ist ja so ein Satz, der gibt so einen japanischen Autobauer. Ne? Nichts ist unmöglich. Toyota. Immerhin hat Toyota diesen Satz bei Gott geklaut, hier aus dem 1. Buch Mose, das ist ja schon mal toll. Aber hier steht, wenn Gott kommt, unangemeldet und verkleidet und immer mit der Absicht, die Zukunft zu gestalten, dann kann alles passieren, auf jeden Fall mehr, als wir in unserer Vorstellungskraft haben. Und mein persönlicher Eindruck ist, dass in diesen 4 Wochen, die wir jetzt erlebt haben, so etwas deutlich geworden ist von der Power, die in unseren Gemeinden stecken. Obwohl wir in die Jahre gekommen sind, obwohl wir vielleicht auch manchmal diese Müdigkeitserscheinungen haben. Aber wir haben etwas erlebt von dem, wie es sein könnte und wie es einmal war. Und als ich über diesen Gedanken nachdachte, fiel mir ein wunderbarer Text ein von Rainer Maria Rilke, den ihr kennt, der Panther. Der Panther im Jardin des Plantes, Paris. Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält. Ihm ist, als ob es 1000 Stäbe gäbe und hinter 1000 Stäben keine Welt. Der weiche Gang, geschmeidig starker Schritte, der sich im allerkleinsten Kreise dreht, ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte, in der betäubt ein großer Wille steht. Nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupille sich lautlos auf, dann geht ein Bild hinein, geht durch die Glieder angespannte Stille und hört im Herzen auf zu sein. Ich habe manchmal das Gefühl, dass unsere Traditionsgemeinden, meine und eure, wie dieser Panther sind. Wir drehen uns im allerkleinsten Kreis um eine Mitte. Wir haben zum Beispiel gerade die große Frage, wo ein bestimmtes Bild hängen soll bei uns in der Onkengemeinde. Und damit verbringen wir relativ viel Zeit. Ich weiß nicht, was ihr gerade macht, so in der Christuskirche, ob es da so Nebenthemen geht, die auf einmal zu einem ganz bedeutenden Thema werden. Und es ist, als wenn wir so um eine Mitte kreisen, um uns selbst. Und eigentlich ist da die Power, eigentlich ist da der Wille. Und manchmal schiebt der Vorhang der Pupille sich auf und ein Bild geht hinein. Und ich hatte den Eindruck, dass diese 4 Wochen wie dieser aufgeschobene Vorhang ist. Man hat nochmal was gespürt von dem, was geht. Die Frage ist, wo hört's auf? Im Herzen? Das Schöne ist ja, dass vor uns keine Stäbe sind. Wir sind nicht eingesperrt wie dieser Panther im Botanischen Garten in Paris. Aber wir laufen trotzdem nicht. Und wenn Gott heute sagen würde, lauft, nehmt die Flügel, die ihr habt und fliegt endlich wieder. Stellt euch mal vor, das würde Gott sagen. Er würde uns alle überraschen. Und das Sechste und Letzte, was ich in diesem Text finde, ist, Überraschungen können enttäuschen. Sarah wurde enttäuscht. Sie glaubte felsenfest, kichernd an das Ende der Liebe. Und Gottes Überraschung war für Sarah ja eine Täuschung. Sie wurde völlig enttäuscht. Es kam anders, als sie das gedacht hätte. Und wenn man so die Bibel liest, ist die Bibel ein Buch voller Enttäuschungen. Es gibt ganz viele Enttäuschungsgeschichten. Die Magier aus dem Morgenland wurden enttäuscht, weil sie den neuen König eben nicht im Palast gefunden haben, so wie sie dachten, sondern in so einer Krippe. Herodes wurde enttäuscht, weil der Kindermord zu Bethlehem völlig überflüssig war. Seine Macht war überhaupt nicht in Frage gestellt. Viele Gesunde wurden enttäuscht, weil sie meinten, dass Krankheit eine unveränderliche Strafe Gottes sei und dann feststellen mussten, nein, ist so nicht. Und viele Gelehrte wurden enttäuscht, weil sie meinten, dass Klugheit und moralisch einwandfreies Verhalten wichtiger sei als das schlichte Vertrauen eines Kindes. Wenn Gott redet, dann werden wir enttäuscht. Und Enttäuschungsgeschichten in der Bibel sind eigentlich Befreiungsgeschichten. Sie machen uns frei für das, was zukünftig auf uns zukommen kann. Ich wünsche uns Offenheit. Unser Projektmonat geht zu Ende heute. Und wir werden auswerten und wir werden darüber diskutieren und nachdenken, wie war es denn jetzt so? Ich wünsche uns Offenheit über die Frage, was könnte denn werden? Ins Gebet zu gehen und einfach mal zu hören, Gott, was sagst du uns? Wie es weitergeht, kann ich nicht sagen. Ich glaube, das kann keiner von uns sagen. Aber einfach mal das ernst zu nehmen, dass Gott uns immer noch wieder überraschen kann. Ich fand das toll von euch, vom Chor, wirklich. Ich hätte nicht damit gerechnet. Das sah nicht so aus für mich, dass sich diese Entwicklung so ereignet. Dass ihr gesagt habt, wir bleiben beieinander. Wir proben hier und singen einmal im Gottesdienst da und einmal im Gottesdienst hier. Das hätte ich nicht gedacht. Ich bin positiv völlig überrascht. Vielen Dank. Das gibt mir ganz viel Power. Das freut mich riesig und andere auch, dass wir einen gemeinsamen Chor haben. In diesem Sinne wünsche ich uns, der Christuskirche und unserer Gemeinde, den Segen Gottes. Denn man muss ja wissen, wenn Gott segnet, dann werden Kinder geboren und die Herde wird größer. Also immer dann, wenn wir um den Segen Gottes bitten, dann heißt das Wachstum. Amen. Und jetzt hören wir den Chor. Johann Sebastian Bach.